Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Miriam C.
Herzlich willkommen, ja, zu einer Stunde voller Bücher. Gleich machen wir aber trotzdem einen Abstecher in die Gaming-Welt. Lesen und Computerspiele, das sind ja auch längst keine Gegensätze mehr und wir sprechen über ein neues Gaming-Element in der Literatur. Außerdem gibt's Flussgedichte und wir besuchen natürlich auch vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs eine persische Buchhandlung. Computerspiele, die sind seit vielen Jahren schon eine Inspirationsquelle für die Literatur. Es gibt Romane zum Beispiel, in denen bewegen sich die Figuren durch virtuelle Spielewelten oder da werden die Figuren so in Game-ähnliche Welten ausgesetzt. Ein ganz erfolgreiches Beispiel ist die Buchreihe Tribute von Panem. Dort werden Katniss und Peter und all die anderen Figuren in den ganzen Bänden in dieser total überwachten Arena ausgesetzt, müssen da kämpfen und das erinnert eben auch an den Aufbau von vielen Computerspielen. Jetzt gibt's noch einen neuen Games-Trend, ein neues Computerspiele-Element in der Literatur und zwar in Form der sogenannten Lit-RPG. Und was es damit auf sich hat, das kann uns Stefan Mesch am besten erklären. Hallo Stefan.
Hallo.
Lit-RPG, sag uns erstmal, was ist das?
Also, das sind Geschichten, wo eine Figur Punkte hat und aufsteigen kann und wo das eigene Können dann höhere Stufen erreicht, also immer neue Levels. RPG, das steht für Role-Playing Games und zuerst sind das Rollenspiele, so mit Würfeln und Tabellen auf Papier. Bei uns ist bekannt das Schwarze Auge ab 1984 und in den USA Dungeons and Dragons ab 1974.
Haben wir auch Stranger, alles sein. In Stranger Things haben wir das gesehen, da spielen die das immer, ne?
Ja. Und ich kann da alles sein, also irgendwie ein Werwolf oder eine Magierin. Und wenn ich Punkte verdiene, dann entscheide ich mit, welche Talente von mir lasse ich wachsen. Also vielleicht will ich besonders gut ausweichen oder ich werde zum Beispiel charismatisch und überzeugend. Und heute ist das ja in fast jedem digitalen Spiel eine Funktion, also wohin lasse ich meine Figur wachsen. Und Lit-RPGs, die wollen beweisen, das musst du jetzt gar nicht mehr persönlich spielen, liest du mal eine raffinierte Geschichte, die solche Tabellen und Spielwelten zeigt.
Okay, also wir lesen in einem Roman darüber, wie quasi jemand anderes spielt. Mhm. Kannst du uns das vielleicht konkret an einem Buch oder einer Buchreihe beschreiben? Wie sieht das dann aus?
Auch oft ist das einfach voller Tabellen, die da wirklich abgebildet sind. Also ich mag dran, es geht halt dauernd voran und darum hat es total viel Schwung meist. Mein Tipp heißt Shangri-La Frontier. Das ist ein Roman, der kapitelweise online veröffentlicht wird, seit 9 Jahren auf Japanisch und ich kann kein Japanisch. Aber das gibt's auch als Comic, als Manga auf Deutsch. Also Shangri-La Frontier. Und das zeigt ein Spiel wie World of Warcraft. Also so eine Fantasy-Welt online, wo sich alle einloggen können, auch zusammen. Und da gibt's super viel zu entdecken. Und ein Schüler, also wirklich ein normaler 16-Jähriger halt, der spielt das. Und er spielt ganz zügig und humorvoll. Und es macht so Spaß, einfach zu sehen, wie der alles vorantreibt in dem Spiel. Und eine Bekannte von ihm ist im selben Spiel unterwegs und die sagt zum Beispiel, mein Ziel ist Dominanz, ich muss nicht gemocht werden, mir ist jedes Mittel recht, ich bin hier, um zu trollen. Das macht auch voll Spaß. Und jedes Kind ab 10 kann diese Kämpfe verstehen. Also es ist ganz flüssig und ganz leicht zu lesen, aber die Strategien dahinter, die sind komplex und oft müssen Leute zum Beispiel in Teams arbeiten, um gemeinsam ein Monster zu besiegen, dann geht es um Gruppendynamik und auch so wie so im Märchen vom tapferen Schneiderlein oder so Odysseus gegen den Zyklop geht es halt wirklich dauernd um so List lustige Leute und ihre originelle Taktik. Ich bin eben von Band 25 und kann es sehr empfehlen, Shangri-La Frontier.
Okay, du bist schon bei Band 25. Wow, sage ich da auch erstmal. Da hast du auch schon einige gelesen. Ich weiß natürlich, dieses Zuschauen beim Computerspiel, ne, das ist ein großes Ding. Klar, mit Twitch gibt es ja auch eine eigene Streaming-Plattform dafür. Ich frage mich jetzt aber trotzdem, wie ist das denn zu lesen? Ne? Weil ich meine, gerade, du sagst, die haben dann immer gute Taktiken, wenn die spielen, aber es gibt wahrscheinlich ja trotzdem auch mal Längen dann in diesen Computerspielen. Worin liegt trotzdem dann der Reiz, das zu lesen?
Also ich glaube, wenn ich zugucke auf Twitch oder so, dann gucke ich am liebsten zu, wenn die Person einen besonderen Blick hat. Zum Beispiel, wenn sie irgendwie machtkritisch hinterfragt, was ist die Politik von dieser Spielwelt oder was sind die Frauenbilder. Und jetzt bei Shangri-La Frontier zum Beispiel, da finde ich toll, dass Rakuro, also dieser Spieler, wenn der in ein Loch fällt und das wäre ein reines Fantasy-Buch, dann wird die Figur sagen, oh nein, jetzt falle ich auch noch in ein Loch. Aber er sagt, nee, alles in einer Spielwelt ist gebaut, damit wir die Grenzen erkunden können. Ich gucke jetzt, wie ich meinen Sturz bremse und ich bin schon voll gespannt, was da für mich am Boden von diesem Loch wartet, was das Spiel mir dahingestellt hat.
Jetzt hast du schon diese Übersetzung aus dem Japanischen erwähnt. Kommen denn diese Rollenspielromane aus einer japanischen Tradition, aus einer Manga-Tradition oder woher kommen die?
Auch überall. Also Bücher über Games, über Videospiele, die gibt es ja schon seit es Games gibt und das nennt man Gamelit. Auf Deutsch zum Beispiel von Ursula Poznanski. Und Lit-RPGs sind wirklich oft Fortsetzungsromane und aus Korea oder aus Japan. Aber es gibt auch total viele in Osteuropa. Und dann stammt aus China die Idee, beim Kampfsporttraining so spirituelle Energie zu sammeln. Also so Mystik und Tempel und Daoismus. Und das nennt man Kultivationsroman. Das gehört da auch dazu. Und es gibt eine große Website, wo man veröffentlichen kann, also einfach hier. Jeder. Die Seite heißt Royal Road und ich lese da zum Beispiel gerade was über eine Diebin in der Zukunft, so ein Cyberpunk-Roman, das heißt Outrun Neon Divide und die ist arm und die sieht plötzlich vor dem inneren Auge Meldungen wie herzlichen Glückwunsch, du hast 2 Punkte. Und es ist noch gar nicht klar, ist die jetzt in einem Spiel oder hat ein Gott ihr diese Punkte verliehen oder ein Konzern? Also das muss auch gar nicht zwingend eine Spielwelt sein. Spannend ist auch, Moment, warum gibt es für mich plötzlich Spielregeln in der echten Welt?
Und du hast mir vor unserem Gespräch einen so richtigen rollenspielinspirierten Erfolgsroman genannt, der jetzt gerade ins Deutsche übersetzt wurde, Dungeon Crawler Karl. Das ist ein Roman, da geht es bei diesem Punkte sammeln, Level aufsteigen so richtig zur Sache, so richtig um Leben und Tod, ne?
Ja, da kommen Aliens auf die Erde und die bauen auf einen Schlag die ganze Erde um als Arena für eine Reality-Show. Und wer überleben will, der muss alberne Monster jagen und wird dabei gefilmt. Und Karl, der ist 27 und der hat eine ganz tussige, böse Ex-Freundin und die hat eine tussige Katze. Und diese Katze, die hat Katzen-Schönheitswettbewerbe gewonnen und ist super arrogant. Und die Aliens sagen, ach super, die Katze darf jetzt sprechen und die muss auch mitspielen. Und dann kommt zum Beispiel ein Lama, das raucht Crack und spuckt Lava. Und Karl und die Katze wissen, wie töten wir das Lama jetzt so, dass es besonders gute Einschaltquoten gibt.
Okay, ich musste jetzt ein bisschen lachen, als du von dem Lama auf Crack und so erzählt hast. Es klang für mich so ein bisschen nach Pubertätshumor jetzt aber auch, muss ich jetzt mal sagen. Für welches Alter würdest du sagen, sind diese Romane überhaupt oder
nee,
das Buch?
Nee, das ist das Schlimme. Ich finde, es ist Altmännerhumor. Also ich bin
okay.
Mitte 40, der Autor ist Ende 40 und ganz viele Leute jünger als wir rollen die Augen und sagen, boah, das Lama spuckt Lava. Das sind so typische Dad-Jokes. Also ich finde, das ist so ein ganz ranziger und frauenfeindlicher Humor im Buch. So Feindbilder wie vor 30 Jahren. Auch total viel Dickenfeindlichkeit. Also dick ist da meist so grotesk und hässlich. Und Karl, der stampft monstertot mit seinen Füßen. Und ich weiß nicht, ich will im Radio echt kein Buch empfehlen mit Szenen wie, ah, da sind so Goblins und so Goblin-Tussis. Und die sind wie die Tussis aus der Serie, die meine Ex-Freundin immer guckt, Gilmore Girls. Die mag ich überhaupt nicht. Und die Goblin-Jungs, die haben einen Körper wie 10-Jährige und die trete ich jetzt tot, weil sonst töten mich die Aliens. Und das ist schon tragisch, oder? Stampf, stampf. Nee.
Also okay. Dungeon Crawler Karl empfiehlst du nicht, das wurde, glaube ich, klar. Aber kann man denn so allgemein sagen, dass, ich meine, gerade auch wenn es um dieses Konkurrenz, sich in neues Level kämpfen geht, dass da oft so ein männlicher Blick in dieser Lit-RPG steckt?
Also ich habe fast nur Sachen von Männern über Männern für Männer gefunden. Und die Figur wird da immer mächtiger. Und weil es ein Spiel ist, sind alle um mich rum dann auch immer mein Mittel zum Zweck, damit ich aufsteige auf ihre Kosten. Also es sind oft so super kapitalistische Ausbeutungsgeschichten, so wirklich erbarmungslose Wachstumslogik. Es gibt einen Buchtitel wie »Erst war ich genetischer Abfall, aber jetzt bin ich ganz oben«. Und man merkt, ja, hier wird einfach alles nach Wert sortiert. Also wer mehr kann, der ist mehr wert. Und das ist für mich Eugenik. Nee, also no way. Mein Gegenbeispiel heißt Dahlia lässt den Kopf nicht hängen. Das ist eine Romanreihe aus Japan. Ich bin da in Band 11, also richtig süchtig. Da mag eine Frau praktische Haushaltsgeräte. Aber sie stirbt an Überarbeitung und sie wird dann neugeboren in einer Märchenstadt. Und da wird sie magische Erfinderin. Und sie erfindet dann zum Beispiel einen Tischgrill und macht da Käsefondue. Und für Dahlia ist nicht Aufsteigen wichtig, sondern was ist Lebensqualität? Was ist Gemeinschaft, Community? Was ist Work-Life-Balance? Also sie hat gerade eine zweite Chance gekriegt, ein zweites Leben zu führen. Und sie fragt sich, was brauche ich mit Mitte 20, um mich wohlzufühlen?
Okay, das klingt jetzt auch wirklich nach so einer ganz anderen Dringlichkeit, wo da irgendwie, ich meine, Zielen auch so hinterhergejagt wird, ne? Irgendwie nicht Leben und Tod, sondern so Lebensqualität oder sowas, ne? Liest du dann jetzt diese Reihe, Dahlia lässt den Kopf nicht hängen, liest du das auch als so eine Art Kritik an diesem Genre oder vielleicht ja auch, du hast gesagt, diese Figur stirbt an Überarbeitung, als Kritik an einer Leistungsgesellschaft?
Voll, ja. Also da wird erst in Buch 4 erklärt, hier gibt es Levels für Magie und man kann aufsteigen. Und Dalia ist gern mit dem Ritter Wolf. Und Wolf, der verteidigt das Königreich vor Monstern, weil viele Leute da können so Erde, Feuer, Wasser oder Wind aus den Händen rauszaubern oder solche Magie in einem Kristall speichern, wie eine Batterie. Und Wolf, der hat selber wenig Magie und Dalia überlegt, wie kann ich jetzt Kristalle in ein Schwert einbauen, damit Wolf zum Beispiel ein Eisschwert hat endlich. Und Wolfs ganzes Ich baut auf dieser Verwertungslogik. Also wenn Monster mir Material geben, aus dem ich Waffen bauen kann, dann müssen wir Monster züchten für mehr Material. Aber die Bücher, die zeigen jetzt ganz viele Erzählperspektiven und langsam merkst du, Moment, ihr plant da ein Vernichtungslager für Monster. Also ich habe jetzt 3000 Seiten gelesen, weil es ist sehr romantisch, gewitzt, die Adligen gehen auf den Ball, es ist wie Bridgerton, die magische Oberschicht ist viel machtkritischer erzählt als bei Sachen wie Harry Potter und Dalia baut zum Beispiel einen Föhn und der Feuerkristall im Föhn ist zu stark und jetzt ist es ein Flammenwerfer. Upsi. Und das wirkt halt zuerst mal witzig, aber die Adligen um sie rum sind in der Rüstungsindustrie und ich denke da zum Beispiel an den Bodensee. Also am Bodensee, da gibt es ganz viel Wohlstand, weil da gibt es viele Waffenfirmen und Dalia lässt den Kopf nicht hängen. Das sind wie so Genussromane über das gute, schöne Leben am Bodensee und den Erfolg von einer Frau, aber dann eben auch in aller Härte über die Waffenkonzerne dahinter, die den Reichtum und den Erfolg da erst ermöglichen.
Ja, aber ich muss sagen, Stefan, ich finde das auch wirklich immer toll, was du aus diesen Romanen raushalst, also wie du die uns auch vermitteln und so erklären, auf die Gegenwart beziehen kannst. Was würdest du denn sagen? Sagen uns diese Rollenspielromane auch was über die Gegenwart? Weil ich meine, so Gamification-Elemente, ne, das kennen wir auch aus dem Alltag. Ne? Mein Handy zählt mir meine Schritte. Beim Einkaufen werde ich ständig gefragt, ob ich Bonuspunkte sammle. Was sagt es vielleicht jetzt über unsere Gegenwart, dass es so eine Literatur, so eine Rollenspiel-inspirierte Literatur gibt?
Also ich klinge jetzt konservativ, aber ich glaube, so Spiele sollen uns oft wirklich immer noch fürs Arbeiten trainieren. Also Gamification, da ist ja echt das Ziel, dass wir überwacht werden und dass man uns Belohnung setzt und wir darum durchhalten. Auch Dalia sagt zum Beispiel, es ist schwer, ausgeglichen zu bleiben, wenn nicht irgendeine Form von Belohnung in Sicht ist. Und darum spiele ich selber nicht so gern, weil ich immer denke, nee, das spielt mich. Also ich werde hier trainiert, mich in Muster zu fügen, den Spielkonzern von mir will. Keine Lust. Aber Lit-RPGs, die gehen tiefer, weil da wird ja nicht nur die Spielwelt gezeigt, sondern auch eine Figur. Und in Japan gibt es ganz viele Geschichten, in denen Leute in einer anderen Welt aufwachen oder da wiedergeboren werden. Und der US-Übersetzer von Dalia, der sagt, auch die krassesten Aufstiegsgeschichten zeigen nicht nur den Aufstieg in einer anderen Welt, sondern auch, was du da sozial zu geben hast. Also morgens tötest du vielleicht Orks, aber nachmittags bringst du der fremden Welt dann vielleicht ein Kartenspiel bei und abends kochst du wie im 21. Jahrhundert. Also darum, ja, ich denke beim selber Spielen zwar, wie kann ich alles hier dominieren, aber beim Lesen über eine Figur geht es eher um, was kann diese Figur dieser Welt geben sozial? Und will ich selber der Welt jetzt eher sowas geben wie einen Föhn oder ein Schwert? Oder ist das bessere Spielziel für mich zu sagen, kommt vorbei, ich mache uns Käsefondue. Aber muss ich jetzt Waffen bauen, damit mir Adlige das Geld geben, dass ich mir Käse leisten kann? Also das klingt jetzt so kindisch, aber ich glaube, das ist wirklich was, das für viele Leute gerade aktuell die wichtigste Frage überhaupt ist. Also wer belohnt wen und für was?
Spielewelten.
Ja, das zeigen diese Bücher.
Ja, Spielewelten erkunden, Punkte sammeln und eben gerade nochmal ganz eindrücklich von dir gehört, Stefan, der Welt auch was zurückgeben in der Welt, selbst wenn es eine Spielewelt ist, dort was bewirken. Mhm. Das gibt es jetzt auch in der Literatur. Stefan Mesch hat uns informiert über Lit-RPG-Romane im Stile eines Rollenspiels. Und vielen, vielen Dank dafür, lieber Stefan.
Gerne.
Es ging um die Romanreihe Dungeon Crawler Karl von Matt Dinneman. Die wurde aus dem Englischen übersetzt von Ruggero Leo, erschienen bei Fischer. Außerdem haben wir gesprochen über die Manga-Reihe Shagrila Frontier von Katharina und Ryusuke Fuji aus dem Japanischen von Markus Lange, Ultraverse Verlag. Und zum Schluss ging es um die Romanreihe Dalia lässt den Kopf nicht hängen von Hisaya und Amagishi aus dem Japanischen, von Hisaya Amagishi aus dem Japanischen übersetzt von Tsuki Yadori, erschienen im GNC Nina Verlag. Heute Morgen ist bekannt geworden, dass sich der Iran und die USA auf eine 2-wöchige Waffenruhe geeinigt haben. Die Verhandlungen wurden aufgenommen und ja, diese Verhandlungen, die werden sicher auch von vielen Menschen hier in Deutschland verfolgt, mit Sorge verfolgt. Es gibt Ein Ort in Berlin-Charlottenburg, der wird vor dem Hintergrund dieses Krieges gerade zu einem besonders politischen. Eigentlich wird hier gelesen, eigentlich werden hier Bücher verkauft im persischen Büchercafé Hedayat. Gerade aber, da steht am Eingang dieses Buchhandlungscafé auch eine rote Grabkerze und daneben eine Fotokollage. Junge Männer sind da drauf, alte Männer, Frauen, also Iranerinnen und Iraner, die stellvertretend stehen für die unzähligen Menschen, die während der Proteste im Iran so brutal ermordet wurden. Susanne Papavasilius, die hat für uns das Hedayat besucht und sich dort umgehört.
Erster Blickfang, wenn man das Hedayat betritt, ist das persische Mosaik hinter dem Tresen. Ein Hauch von Orangenblüten, Kardamom und Zimt liegt in der Luft. Und dann sind da überall Eulen. Die haben mit dem Namensgeber des Cafés zu tun, Sedak Hedayat. Bis heute gilt er als einer der berühmtesten iranischen Schriftsteller, war Übersetzer von Rilke, Kafka oder Tschechow, hat historische Dramen geschrieben, Kurzgeschichten und ein Theaterstück. Der Roman »Die blinde Eule« gilt als ein Meisterwerk. Es handelt von düsteren, todesaffinen Albträumen eines Künstlers. 1929 war er zu Besuch in Berlin, wohnte in einem Hotel in der Kantstraße. Merigan Marufi betreibt die Buchhandlung heute und erzählt die Geschichte.
Da hatte halt die Idee gehabt, eine Buchhandlung hier in der Kantstraße zu eröffnen. Das hatte sein Freund geschrieben, aber das hat er leider nicht geschafft. Der war dann in Paris, da ist er auch gestorben. Und mein Vater hat seinen Wunsch erfüllt sozusagen.
Merigans Vater ist der bereits verstorbene berühmte Schriftsteller Abbas Marufi. Im Café erinnern Fotos und seine Bücher an ihn. Mitte der 90er emigriert er mit seiner Familie nach Deutschland, nachdem er im Iran zu Gefängnis und Peitschenhieben verurteilt worden war. Der Vorwurf, angebliche Schmähungen gegen den damaligen Schah, in einer von ihm verlegten Zeitschrift. Marufi kannte die Werke Hedayats gut und wusste von dessen Traum, einen Buchladen in Berlin zu eröffnen. Nach seiner Ankunft wiederum in Berlin gründet er kurzerhand die Buchhandlung in Hedayats Andenken. Im Laufe der Zeit ist das Café dazu gekommen.
Und meine Idee war immer, seit ich klein bin, dass wir alle diese Demokratie lernen müssen. Also bei uns Iraner ist das halt ein bisschen schwierig, weil wir das nie gelernt haben. Deshalb habe ich gedacht, hier kann so ein Ort sein, dass wir das einfach üben, dass wir ein bisschen netter zueinander sind. Dass wir uns hören.
Die Atmosphäre lädt dazu ein. Eine Mischung aus privater Bibliothek und Wohnzimmer. So wirkt der Raum, in dem die Bücherregale stehen. Sie reichen bis unter die Decke. An den Wänden Kunst. Porträts von Heinrich Böll, James Joyce. Auch abstrakte, moderne Werke. Dazwischen Tische und Stühle. In den Regalen Bücher von Rumi oder Hafiz, Hedayat und Abbas Marufi. Aber auch junge iranische Literatur. Kinderbücher, politische Bücher. Und ins Persische übersetzte Schriftsteller wie Goethe oder Günter Grass. Es ist ein Treffpunkt für Exil-Iraner, aber nicht nur.
Ich kann leider kein Persisch, aber trotzdem zwischen den Büchern zu sitzen, finde ich, ist einfach eine tolle Atmosphäre.
Ich komme aus Iran, ich wohne seit 2 Jahren hier und als ich herkam, das hat sich richtig wie zu Hause angefühlt. So komme ich öfter her, schreibe ich was, die Mitarbeiter sind Perser oder Perserin und die Bücher, ganz viele persische Bücher, also darauf freue ich mich so sehr.
Vielleicht muss man seine eigene Literatur mitbringen, wenn man dem Persischen nicht mächtig ist. Aber allein die Atmosphäre, die die Bücherregale bieten und das ganze Café an sich bietet, auch mit den Teppichen und dem Geruch des Essens, ist was ganz Eigenes.
Politik spielt natürlich gerade im Moment eine große Rolle, vor allem für die Exil-Iraner, die ins Hedayat kommen.
Ich finde, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass wir Perser gerade jetzt, wo der Krieg so im Vordergrund steht, keine monolithische Gruppe sind. Es gibt verschiedene politische Meinungen, es gibt verschiedene politische Richtungen. Und hier kann man sich tatsächlich mit anderen treffen und man hört auch verschiedene Meinungen, was auch besonders wichtig ist für mich.
Ich weiß nicht, ob der Krieg die einzige Lösung ist. Und auf jeden Fall das Einzige, was ich weiß, ist, dass Krieg nichts Gutes ist. Vielleicht nachher kommt was Besseres, aber ich kann nicht sagen, dass Krieg. Ich mag diesen Krieg. Nee, das will ich nicht.
Merigan Marufi sieht sich nicht als politische Expertin, sympathisiert aber mit der Schah-Familie.
Bei mir war das halt so, dass ich viele Nachrichten aus dem Iran bekommen habe, dass sie uns gebeten haben, dass wir halt die Stimme für die, die in Iran sind. Und das habe ich auch vorgenommen. Ich habe mich mit Herr Pahlavi beschäftigt. Ich finde, was er sagt, ist realistisch, das ist menschlich. Ich finde, er kann ein sehr guter Anfang sein. Aber was später kommt, ich glaube, das braucht Zeit.
Eine Meinung, die nicht alle teilen. Auch darüber wird hier sicherlich noch viel diskutiert werden, im Hedayat, einem Treffpunkt für Exil-Iraner. Ein persischer Buchladen, ein Café, eine Art persisches Wohnzimmer in Berlin-Charlottenburg.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Flüsse, die gehören zu den ältesten Motiven in einem Gedicht. Denn Flüsse, ja, die fließeln, die schlängeln sich oder die stauen sich auch manchmal. Das lässt sich sprachlich einfach gut nachahmen, so im Satzverlauf oder im Rhythmus. Und Flüsse haben natürlich eine ganz eigentümliche, besondere Bedeutung. Sie sind Grenzen, sie sind Reisewege, sie sind auch immer in Bewegung, in Veränderung, vielleicht ebenso unabschließbar wie ein Gedicht. Eine ganz besondere Verbindung zu Flüssen, die hat auch der Dichter Uwe Kolbe. Sein neuer Gedichtband, der heißt Das Alter der Elbe. Und Nico Bleutke, der hat diesen Band gelesen, jetzt mitgebracht. Hallo, Nico Bleutke.
Hallo, guten Morgen.
Der Elbe, das ist ja nicht der erste Fluss in den Gedichten von Uwe Kolbe. Was bedeuten denn Flüsse, erstmal ganz allgemein gesprochen, für sein Werk?
Na, ich glaube, sie sind für ihn so etwas wie Schreib- und Erfahrungsadern. Das Fließende, das Sie erwähnt haben, das gibt es ja nicht nur in der Sprache, sondern auch in der eigenen inneren Welt, die immer in Bewegung ist. Das ist für Uwe Kolbe in seinen Gedichten immer sehr, sehr wichtig. Dann sind Flüsse Bilder für eine Hinwendung zur Landschaft, die man bei Uwe Kolbe wirklich verstärkt von Band zu Band jetzt beobachten kann. Vor allem das Gehen durch die Landschaft, also das eigene Erfahren. Das Gehen hat einen eigenen Rhythmus, eine Geschwindigkeit, die sich dann dem Rhythmus eines Flusses angleichen oder auch in Spannung zu ihm treten kann. Und all das ist tatsächlich auch von Anfang an in seinen Gedichten, selbst in seinen frühesten Gedichten, die so genuine Stadtgedichte sind, das Ost-Berlin der DDR-Zeit, kann plötzlich ein Fluss wieder rein aufblitzen. Und 2001 hat er einen eigenen Band geschrieben, der hat den Titel Die Farben des Wassers und der wird vom Neckar, dem Hölderlin-Fluss, regelrecht durchströmt.
Wie kommt es denn jetzt, dass gerade die Elbe in diesem Band so eine große Rolle spielt?
Naja, es ist ein Fluss mit einer langen Historie, viele Lebensgeschichten, Sagen, Märchen und geschichtliche Ablagerungen, historisches Geröll sozusagen, dass der Fluss mitschwimmt. Und es ist natürlich der Fluss, der mit Uwe Kolbes eigenem Leben, mit seiner Biografie am innigsten verbunden ist. Den hat er schon als kleines Kind erlebt, sein Vater war damals Binnenschiffer und er hat immer wieder lange an der Elbe gewohnt, in Hamburg, heute in Dresden. Er geht also in zweifacher Hinsicht zurück zu den Quellen, aber immer abgefedert, gebrochen, niemals linear, ironisch, mal in flapsigem Ton, mal im Flussbett der Fantasie, wie es heißt. Ich habe ein kleines Stück, einen Ausschnitt aus einem Gedicht mitgebracht, dass man das auch mal ins Ohr kriegt. Und dieses Gedicht heißt nicht von ungefähr Etüde von der Abstammung. Wir lagen im Industriehafen nahe Magdeburg, Rotensee. Der Hund versoffen in Hamburg-Harburg, Daumen gebrochen in Dresden-Friedrichstadt. Alberthafen. Die Geburt in Berlin, Zufall, Interzonenverkehr, Taufe in Osthafenbrühe, geschleppt rauf bis Ustinadlabem. Kanäle und Schleusenkrüge, manchmal ein geläufiges Schiffshebewerk, manchmal auch ab durch den Mittellandkanal. Also man hört schon diesen flapsigen Ton, den es in diesem Gedicht gibt, das Spiel mit Redewendungen, ab durch die Mitte.
Und natürlich auch so wieder so ein paar Lebensstationen von ihm selbst, die jetzt hier vorkamen. Was findet Uwe Kolbe denn sonst für so, Sie haben es, glaube ich, historisches Geröll gerade genannt. Was für historisches Geröll findet er denn noch so in der Elbe?
Na, erstmal ist, glaube ich, dieser Flussverlauf für ihn wichtig, obwohl er ihm auch nicht Station für Station folgt. Das Riesengebirge mit seinen Sagen zum Beispiel in Böhmen. Beutzenburg kommt einmal vor, zu DDR-Zeiten Grenzstadt. Da kommt dann die ganze DDR-Historie hinein. Hamburg mit dem Hafen. Aber man merkt auch, dass Uwe Kolbe viel gelesen ohnehin, aber auch recherchiert hat dazu historisch. Und so lässt er in den Versen immer wieder historische Szenen aufscheinen zur Besiedelung der Elbe, Gegend in der Antike zum Beispiel oder zur Geschichte der Christianisierung im Mittelalter. Es gibt Landschaftsbilder, die beim Gehen entstehen mit Faltern, Hummeln und wilden Bienen. Aber die Elbe ist eben auch, sie verläuft, wie Kolbe einmal schreibt, von Theresienstadt nach Neuengamme. Und indem er diese beiden Konzentrationslager erwähnt, kommt der ganze Zweite Weltkrieg und kommen die Millionen Toten der nationalsozialistischen Verbrechen als eine Art von Gedächtnisspur in die Gedichte hinein. Und noch etwas ist ganz wichtig, dieses Fließen und Verfließen steht nicht nur für Vergänglichkeit, sondern auch für Beweglichkeit. Das leuchtet auch in einigen Gedichten auf, dass die Sprache, das Fließende der Sprache so etwas wie eine Art Von Bewegliches Zuhause für Kolbe ist er ja auf dem beweglichen Wasser ohne festen Ort gewissermaßen aufgewachsen ist.
Jetzt haben wir auch schon gesagt, diese Flüsse oder Flüsse überhaupt sind so ein vielbesungenes Motiv in der Lyrik. Wie ordnet sich Kolbe denn da ein in so eine Tradition vielleicht auch so von Flussliteratur?
Naja, was ganz toll ist, dass er zum einen mal sehr auch auf antike Mythen und antike Stoffe sich konzentriert und die aber nicht einfach nur aufnimmt, sondern wirklich in seinen eigenen Rhythmus übersetzt, kann man sagen, so wie das Hölderlin auch gemacht hat. Da klingt dann ein Vers zum Beispiel so: Führe, o Hermes, herauf an den Wassern die Herren der Rede, dass an den grünenden Ufern dieses vertrauteren Flusses wir ihre Wiederkehr feiern. Also man hört diesen Hexameter, das antike Versmaß, das es schon in der Odyssee gibt. Und das ist wie eine Unterströmung, die in den Gedichten mitgeschwemmt wird. Und er schafft sich diese Tradition in den Gedichten auch selber, indem er jedem Großkapitel eine kleine Abteilung anfügt, woher ich alles habe. Und da kommen nicht nur dann die Dichterinnen, die man kennt von ihm, Novalis, Hölderlin, sondern eben auch US-amerikanische Dichtungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Walt Whitman mit seinen langen Zeilen oder Hart Crane. Bosnische Dichtung spielt eine ganz große Rolle. Und diese Öffnung verleiht diesem ohnehin schon schönen Band nochmal eine andere Art von Weite und wirklich einen freieren Atem. Wie heißt es einmal so schön über einen Fluss in Bosnien, als wüsste er den Weg in eine andere Welt?
Das steht in Das Alter der Elbe, dem neuen Gedichtband von Uwe Kolbe. Der ist erschienen im Surkamp Verlag, 140 Seiten, 28 Euro. Vielen Dank für diese Buchkritik, Nico Bleutke.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Flix, ich bin Comiczeichner und mein Buch des Lebens ist Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Das ist ein Buch, was ich sehr früh in meinem Leben habe lesen dürfen, beziehungsweise noch viel besser, ich habe es vorgelesen bekommen, nämlich von meinem Vater. Da muss ich so ungefähr 8 Jahre alt gewesen sein. Und irgendwann hat er dieses Buch mit diesem rot glänzenden Einband aus der Bibliothek mitgebracht und ich dachte, die unendliche Geschichte? Wie lange soll das gehen? Wie lange will Papa jetzt vorlesen? Und dann fing er an und schlug die Seiten auf und dann ging es schon direkt los mit Bastian Balthasar Buchs, einen Namen, den ich bis heute nicht vergessen habe, genauso wie Karl Konrad Koriander, den Buchhändler, dem Bastian eben besagtes Buch stiehlt, sich dann wie ein Dieb fühlt und auf dem Dachboden seiner Schule verschwindet, in das Buch versinkt und naja, versinken ist ja in dem Fall wirklich wortwörtlich zu nehmen. Er taucht in die Geschichte ein, es geht los im Haulewald, wo sich die Boten treffen, weil in diesem Land, in Phantasien, das Nichts ausgebrochen ist. Eine Fläche, die aussieht, als ob man blind geworden sei. Ich konnte es mir vorstellen und gleichzeitig nicht vorstellen, aber dass es eine Gefahr sein würde für so einen Ort wie Phantasien, dieses fantastische große Reich, das war mir sofort klar. Ich war gefangen, ich war gefesselt von dieser Geschichte und bin mit den Boten auf die Reise gegangen zum Elfenbeinturm, zur kindlichen Kaiserin, dann auf die Suche nach Atreyu, der finden sollte, wer Phantasien retten konnte. Und irgendwann, als ich begriffen habe, dass es ja nur Bastian sein kann, Bastian, der auf dem Dachboden sitzt, vor dem Buch, dachte ich, Bastian und ich, wir machen das zusammen, weil nur ich, wenn ich das lese, wird Bastian das machen können. Und irgendwann taucht ja das Buch, wie vielleicht die Erwachsenen wissen, in sich selber auf, was ich damals vorher noch nie erlebt hatte. Und auf einmal war ich selber wie in dieser Geschichte mit drin. Inzwischen bin ich selber Vater und habe diesen Teil auch meinen eigenen Kindern vorgelesen. Und das war sehr, sehr schön zu sehen, dass diese inzwischen 40 Jahre alte Geschichte immer noch funktioniert und auch bei der jungen Generation immer noch trägt. Ich glaube, Phantasien lebt für immer, weil die Grenzen Phantasiens sind nicht außen. Die Grenzen Phantasiens sind innen.
Ich finde das immer wieder so beeindruckend und auch so schön einfach, wie lebhaft sich doch viele Menschen an die Geschichten erinnern können, die ihnen als Kind vorgelesen wurden. Hier hat sich der Comiczeichner Flix erinnert an Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Das ist ein Buch seines Lebens. Und wenn Sie das Buch vielleicht auch mal wieder lesen wollen oder vorlesen wollen sogar, dann finden Sie eine Ausgabe im Thienemann Verlag, 480 unendliche Seiten für 20 Euro. In vielen Bundesländern, da sind ja gerade noch Osterferien. Vielleicht ist das die perfekte Gelegenheit, mal wieder in eine örtliche Buchhandlung zu schlendern, sich ein schönes Buch zu holen für die erste Frühlingssonne. Bei mir scheint die zumindest hier gerade ins Studio. Und genau für solche Frühlingssonnentipps haben wir jetzt Mike Altwicker am Telefon von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wien. Hallo, Herr Altwicker.
Ja, hallo.
Lesen Sie, sind Sie so ein Draußenleser? Also macht das lesetechnisch für Sie einen Unterschied, ob die Sonne scheint oder ob es regnet?
Tatsächlich bin ich ein Regenleser. Deswegen ist für mich jetzt gerade eigentlich die Jahreszeit, wo ich weniger lese, also gefühlt auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist es aber unterm Strich gar nicht so. Aber ich kann total verstehen, dass Menschen im Garten sitzen in ihrer Freizeit und Vogelzwitscher im Hintergrund hören möchten. Ich glaube, das ist wirklich schön, aber ich lese einfach ja eher unter diesem beruflichen Aspekt und weniger unter diesem Genussaspekt in der Freizeit.
Oh, ja, da muss ich leider sagen, kenne ich. Und mich vertreibt aus dem Garten manchmal meine Pollenallergie. Also da ist dann Lesen manchmal auch schlecht. Ja. Sie empfehlen uns als erstes, Mike Altwicker, den Debütroman von Judith Hirsch. Die ist ihres Zeichen Schauspielerin. Ich muss ja sagen, ein Vorurteil zum Trotz, ich finde, das klappt oft relativ gut, wenn so Schauspielerinnen, Schauspieler Bücher schreiben, die sind irgendwie geübt mit Worten, ja, scheint es mir, ne? Oder wie geht's Ihnen?
Genau, also ich finde, die haben schon so eine besondere Art, auch Dialoge zu gestalten, vielleicht weil sie das einfach in ihrem Alltag gewohnt sind. Und bei Judith Hirsch möchte ich aber sagen, ich wünsche mir von ihr, dass sie eigentlich mit dem Schauspielern aufhört und mehr schreibt.
Oha.
Weil die zeigt in diesem Debüt ein großes Talent. Die erzählt eigentlich die Geschichte von vier Frauen und begleitet die durch ganz unterschiedliche Zeitabschnitte, durch das Berlin der 80er Jahre, durch die Eifel in den 80er und 90er Jahren, nach Indien Ende der 90er Jahre und dann über London wieder zurück nach Berlin. Und eigentlich kreist der Roman während dieser Zeit und mit diesen vier Frauen immer um die verschiedenen Formen von Mutterschaft und stellt auch die Frage, was Mutterschaft eigentlich so alles ausmacht. Denn Mutterschaft ist so unterschiedlich. Es kann also auf der einen Seite natürlich das große Glück, Mutter zu werden, aber dann auch vielleicht der Schmerz, unbedingt ein Kind haben zu wollen, keins bekommen zu können. Oder aber auch das Unglück, vielleicht ungewollt Mutter zu sein. Und zwischen diesen unterschiedlichen Perspektiven und Schicksalen blendet sie so hin und her. Das Bindeglied sind eigentlich alte Polaroids, die Jahre später wieder auftauchen und dann zeigen, wie diese vier Frauen miteinander verbunden sind. Und Judith Hirsch, was ich sensationell finde, ist wirklich, dass sie sich so feinfühlig, fast liebevoll diesen vier Frauen ernährt. Sie vermeidet geradezu vorschnelle Urteile. Es gibt keine Stereotypen und sie lässt den Lesenden eigentlich Raum für eigene Gedanken und Emotionen. Die Figuren, die ich am meisten mochte im Buch, sind allerdings witzigerweise nicht die vier Frauen, sondern die Großeltern von einer der Figuren. Die sind so authentisch, dass ich gedacht habe, die kenne ich mein Leben lang schon. Da würde ich gerne mal in deren Bäckerei gehen. Und so ist es am Ende einfach ein Roman über Mütter und Töchter, über Herkunft und Familiengeheimnisse, über das, was wir verlieren und das, was bleibt, und zeigt, dass das Glück manchmal ganz nah ist. Man muss es einfach nur zulassen. Und das ist jetzt schon mal so ein Buchtipp Richtung Muttertag. Also an die Herren da draußen, bitte unbedingt dieses Buch verschenken.
Das Buch Niemands Töchter von Judith Hirsch ist im Piper Verlag erschienen, 384 Seiten, 24 Euro. Und dann haben Sie uns, Herr Altwicker, noch ein Inselabenteuer mitgebracht, Sommer auf Perigo Island von Perry Chafe. Die Geschichte beginnt, als ein Mädchen verschwindet. Wie geht's dann weiter?
Ja, eigentlich beginnt sie ein bisschen früher. Wir lernen nämlich Piers kennen. Der ist 12 Jahre alt und der lernt ein 3 Jahre älteres Mädchen namens Anna kennen. Die beiden kommen eigentlich ohne viele Worte miteinander aus und können sehr gut miteinander schweigen, wenn Reden nicht weiterhilft. Und dann verschwindet eben jene Anna. Und von einem auf dem anderen Moment ist die Welt für Piers nicht mehr so, wie sie vorher war. Der fragt sich als erstmal, kann ein Mensch wirklich spurlos verschwinden? Und zusammen mit seinen Freunden Benny und Thomas, das ist so eine Dreier-Jungs-Gruppe, und dann kommt aber noch Bennys sehr selbstbewusste Cousine Emily aus New York dazu, beginnen die auf eigene Faust nach Antworten zu suchen. Und die haben sie auch relativ schnell für sich auf der Hand. Da gibt es nämlich so ein geheimnisvolles, sehr verwittertes Haus, und da wohnt ein Mann namens Solomon Wickers drin, und der ist denen ein bisschen unheimlich. Da haben sie was beobachtet, wo sie denken, das könnte damit zusammenhängen. Und dann beginnt so ein kindliches Abenteuer, und es entwickelt sich aber sehr schnell zu einer Reise voller Entdeckungen, voller Ängste und erster großer Gefühle. Und so ist dann ein Roman am Ende entstanden, eine Geschichte über das Meer und über das Leben selbst. Und man hat wirklich das Gefühl, wenn man vielleicht im Garten sitzt, die Brandung zu hören, diesen Salzgeschmack auf den Lippen zu haben, weil alles in diesem Buch ist so rau, so schön, unberechenbar und voller Geheimnisse. Ein Buch, das zeigt, dass man im Leben nichts für immer hat und es trotzdem aber irgendwie immer weitergeht. Und gerade habe ich gesagt, es ist ein Buch für Muttertag, jetzt mal an die Frauen da draußen. Das ist jetzt mein absoluter Lesetipp für Vatertag.
Oder für den nächsten Strandurlaub. Habe ich gedacht, als Sie jetzt so vom Meer da drin erzählt haben. Sommer auf Perigo Island von Perry Chafe. Aus dem kanadischen Englisch ist das Buch übersetzt von Claudia Feldmann. Mare Verlag 272 Seiten, 24 Euro. Und als drittes haben Sie uns noch mitgebracht, Mike Altwicker, das fand ich besonders interessant, eine Politikerbiografie. Lese ich manchmal ganz gern, muss ich sagen, nicht ganz so regelmäßig, aber klar, diesen Angela Merkel-Schinken, den habe ich natürlich auch zu Hause. Ist das ein Genre, was Sie häufig verkaufen, was Sie einfach selber gerne lesen?
Also, was wir sicherlich sehr, sehr stark verkaufen, also da ist einfach das Interesse, Menschen näher kennenzulernen, mal hinter die Kulissen zu blicken, sicherlich bei Leserinnen und Lesern groß. Bei mir ist es sicherlich so, ich lese es gerne, wenn ich das Gefühl habe, dass mich das in irgendeiner Form erhält. Und das war bei Gavin Newsom so. Gavin Newsom ist der aktuelle Gouverneur von Kalifornien. Man kann eigentlich sagen, der größte Widersacher von Donald Trump. Und für mich, und das war schon bevor ich das Buch gelesen habe und danach aber noch viel stärker, ist er der einzige mögliche demokratische Präsidentschaftskandidat bei der nächsten Wahl. Im Buch selber schweigt er aber dazu. Also er sagt an keiner Stelle, ich werde Präsident der Vereinigten Staaten und ich bin der Beste. Aber was man, wenn man das Buch zuschlägt, am Ende weiß, wenn er es macht, also wenn er kandidiert, dann könnte er endlich wieder ein Präsident aller Amerikaner sein. Denn er ist in San Francisco geboren, dann ließen sich die Eltern, da war er noch sehr klein, scheiden. Und seine Kindheit, die ist so hin und her gerissen zwischen zwei Welten. Seine Mama, die musste drei Jobs gleichzeitig machen, um die Kinder irgendwie zu ernähren und die Wohnung zu bezahlen. Und der Vater wiederum, der führte die Kinder in eine Welt ein, in der Reichtum und Beziehungen komplett bestimmend waren, also ein unglaublich wohlhabender Vater. Und genau das, sagt Gavin Newsom, hat ihn dazu bewegt, in die Politik zu gehen und irgendwie alles verändern zu wollen. Also das ist ja jemand, der sehr früh schon sich für die Ehe für alle eingesetzt hat, der sehr schnell gesagt hat, wir müssen den Klimawandel unter Kontrolle kriegen oder der auch gefordert hat, Amerika braucht strengere Waffengesetze. Das hat er alles schon gesagt, bevor andere überhaupt in Amerika anfingen, darüber nachzudenken. Ich finde, das ist ein Buch, das einen wirklich tief berührt, wenn man das gelesen hat, auch menschlich tief berührt und das einen wirklich großen Politiker zeigt, der Amerika vielleicht wieder zu neuem Glanz verhelfen könnte.
Ja, also jetzt schon vielleicht die Biografie vom nächsten US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten lesen. Das finde ich
auch mal Daumen.
Toll, Tim. Ja, Mein Leben für die Demokratie heißt das Buch von Gavin Newsom, ist aus dem Englischen übersetzt von 5 Leuten gleich. Daran merkt man übrigens immer, dass es schnell gehen musste beim Übersetzen. Helmut Dierlam, Carla Hegel, Oliver Lingner, Maike Meilert und Carsten Peters sind die Übersetzer. Fischer Verlag, 352 Seiten, 25 Euro. Und damit ja vielen Dank für diese Buchtipps, Mike Altwicker aus der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel.
Ja, vielen Dank Ihnen. Bis bald.
Bis bald.